NZZ Megahertz. Glauben?
Oh Gott!
Hallo und herzlich willkommen zu Megahertz, in der Staffel, wo wir über Glauben und Spiritualität sprechen. Heute wollen wir uns dafür mit einer eher kleinen Glaubensgemeinschaft befassen, die meisten von euch wahrscheinlich noch nicht so gut kennen. Und zwar die Jesidinnen und Jesiden. Das Jesidentum ist eine Religion, die aus dem Nahen Osten stammt, genauer gesagt aus dem Grenzgebiet zwischen der Türkei, Syrien, dem Irak und dem Iran. Aber auch in Europa, vor allem in Deutschland, gibt es eine große Gemeinschaft und das hat leider einen guten Grund. Denn die Jesiden wurden im Lauf ihrer Geschichte immer wieder gezielt verfolgt und getötet, weil sie Jesiden waren. Das Thema ist alles andere als einfach und deshalb freue ich mich umso mehr, heute eine ganz besondere Gesprächspartnerin zu haben. Genauer gesagt ist sie zugeschaltet aus Berlin. Ronja Othmann, ganz herzlich willkommen hier bei Megahertz.
Hallo, danke für die Einladung.
Ronja, du bist Autorin und Journalistin und du hast selber schon sehr, sehr viel zum Jesidentum recherchiert, weil du selbst jesidische Wurzeln hast. Aber jetzt mal, bevor wir zu den ganz schweren Themen kommen, habe ich zuerst mal noch eine hoffentlich eher leichte Frage an dich. Und zwar, bist du selbst religiös?
Ja, das ist eine schwierige Frage, die ich auch nicht so gut beantworten kann. Ich glaube eher weniger.
Oder gläubig?
Gläubig. Ich glaube, nee, eher, also ich bin in einer, also in, mein Vater ist jesidisch, also von Geburt an, aber nicht religiös zum Beispiel, gar nicht. Mhm. Meine Mutter christlich. Ja, meine Großmutter meine jesidische Großmutter sehr gläubig zum Beispiel. Genau, und ich bin mit diesen verschiedenen religiösen Einflüssen, könnte man sagen, aufgewachsen, aber ich würde selber sagen, dass ich auch eher nicht, also ich feiere manche Feste und so, aber bin jetzt nicht so ein gläubiger Mensch.
Inwiefern hast du denn die jesidischen Bräuche, Traditionen schon so in deiner Kindheit mitgekriegt?
Ja, eigentlich vor allem von meiner Großmutter oder von meiner Familie väterlicherseits. Ja, mein Vater ist ja selber nicht religiös, aber die jesidische Geschichte und so hat er uns trotzdem auch mitgegeben. Aber
hast du ein Beispiel von so einem Brauch oder von so einem Fest?
Ja, es gibt Fastentage zum Beispiel auch im Winter. Das sind die kürzesten Tage im Jahr. Dann gibt es da Feste. Also es gibt sehr verschiedene jesidische Feste. Es gibt eins, da wo man dann Pfannkuchen bei uns isst, mit Dattelsirup manchmal. Ja. Mhm.
Also Pfannkuchen, so wie deutsche Pfannkuchen.
Ja, also zumindest so machen es meine Eltern dann so.
Ronja Othmann ist 32 Jahre alt. Sie ist in München geboren, mit einer deutschen Mutter und einem jesidischen Vater aus Nordsyrien. Ihre Familiengeschichte, väterlicherseits, ist auch das Hauptthema in ihren Büchern. 2020 veröffentlichte sie zum Beispiel ihren Debütroman Die Sommer und letztes Jahr folgte dann mit 74 eine 500-seitige literarische Dokumentation über das Jesidentum, die letztes Jahr auch für den Deutschen Buchpreis nominiert war. Ronja, in deinen Büchern beschreibst du auch immer wieder diese Sommerwochen, die du bei deiner Familie, bei deiner Großmutter im Dorf in Nordsyrien verbracht hast. Würdest du sagen, das war auch so ein bisschen die Zeit, wo du halt diese jesidische Kultur so ein bisschen mitbekommen hast?
Ja, aber voll unbewusst irgendwie. Also ich bin aufgewachsen und ich habe, glaube ich, ich weiß nicht wann, ich habe eher, also mein Vater zum Beispiel identifiziert sich in erster Linie als Kurde, also weil die Sprache auch kurdisch ist und auch viel Diskriminierung und Marginalisierung in Syrien aufgrund des Kurdischseins ausging sozusagen. Und das Jesidische, ich dachte zum Beispiel, als ich jung war, habe ich nicht so verstanden, dass andere Kurden nicht Jesiden sind zum Beispiel. Und auch was das Jesidische so, ja, also es gab immer, meine Oma hat zum Beispiel jeden Morgen zum Sonnenaufgang gebetet, das habe ich mitbekommen. Ich habe so verschiedene so Aussprüche irgendwie von ihr mitbekommen, aber so bewusst glaube ich, habe ich das erst später verstanden, dass wir Jesidischen sind, halt aufgrund eigentlich auch ziemlich mit dieser Verfolgungsgeschichte verbunden. Also, dass unser Urgroßvater zum Beispiel, also der Vater von meiner Oma zum Beispiel, ermordet wurde, weil er Jeside war, das wurde dann so mitgegeben und dann habe ich so allmählich auch verstanden, okay, das sind nicht alle Kurden zum Beispiel Jesiden.
Ja. Also, dass es nicht normal ist und sozusagen in jeder Familie so vorkommt.
Ja. Also, es ist erstmal normal alles sozusagen. Es ist, wenn wir in Syrien waren, bei meinen Großeltern, wir haben uns in einer sehr jesidischen Welt dort bewegt. Wir hatten aber auch christliche Freunde dort und allmählich habe ich auch verstanden, es gibt auch Muslime. Also so, es hat aber, glaube ich, als Kleinkind habe ich das nicht so gecheckt. Das spielte auch nicht so eine große Rolle. Glaube ich, die größere Rolle hat eigentlich das Kurdische da gespielt, weil das natürlich etwas sehr Tabuisiertes war in Syrien, ja.
Also so die kurdische Identität als Minderheit in Syrien.
Genau, ja.
Ja, okay.
Und Arabisch, also weil Syrien auch unter Assad, also der offizielle Name war Syrische Arabische Republik und das Kurdische war da marginalisiert und das ist dann noch eine Minderheit in der Minderheit sozusagen, das habe ich erst später so, ist mir so bewusst geworden. Ja. Und es gab diese Verfolgungsgeschichten, die man auch erzählt hat immer wieder oder die man auch uns erzählt hat. Aber das war für mich so ein bisschen vom Gefühl her so wie so einer anderen Zeit irgendwie, so einen dunklen, wie so vom Gefühl her so, als meine Großeltern klein waren, in so einem dunklen Mittelalter irgendwie. So kam es mir vor. Da wurden Leute noch aufgrund von ihrer Religion verfolgt. Und ja, ich dachte, die Leute werden aufgeklärter und das hat ein Ende, so habe ich gedacht früher.
Und dann ist es doch passiert. 2014 überfielen Terroristen des sogenannten Islamischen Staates jesidische Dörfer im Irak. Ihr Vorgehen folgte überall demselben Schema. Die Männer wurden versammelt und erschossen, die Mädchen und Frauen gefangen genommen, vergewaltigt und verkauft. Insgesamt wurden 5.000 bis 10.000 Menschen ermordet und noch heute leben Tausende in Gefangenschaft. Die UNO stuft die IS-Verbrechen an den Jesidinnen und Jesiden als Völkermord ein. Ich kann mich auch noch erinnern, so vor eben ungefähr 10 Jahren war das 2014, als der IS dort in die Dörfer einfiel im Nordirak, eben der Region Shingal vor allem. Das war auch für mich so das erste Mal, als ich irgendwie vom Jesidentum gehört habe, durch die Nachrichten. Das war auch bei uns ganz groß. Und ich meine, also ich fand das auch absolut schrecklich und unfassbar, irgendwie zu sehen, zu hören, was da passiert ist. Aber ich meine, für dich war das dann ja nochmal eine ganz andere Dimension, weil du hattest tatsächlich Verwandte, die irgendwie dort waren. Wie hast du persönlich das damals mitverfolgt, im August 2014?
Ja, ich würde sogar noch ein bisschen davor beginnen. Also meine Großmutter war damals noch in Syrien und mein Onkel, meine Tante, meine Cousins, meine Cousine. Und vor diesem Genozid, es gab die Proteste gegen das Assad-Regime in Syrien, es gab dieser Krieg, der dann sich ausweitete und die islamistischen Gruppen in Syrien sich ausbreiteten und auch erst Al-Qaida und dann der IS. Und das war alles vor dem Genozid und es gab ja schon Verbrechen von diesen Islamisten. Und wir haben versucht, unsere Verwandten da rauszuholen. Das war noch vor dem Genozid.
Ah, okay.
Und in dieser Zeit hatte ich so das Gefühl, das ist eigentlich was, wo wir entgegengehen, ist eigentlich das Ende von dem jesidischen Leben, so wie ich es als Kind bei meinen Besuchen bei meiner Familie kennengelernt habe in Syrien. Und der IS breitete sich, also wir, unsere Verwandten haben wir rausgekriegt, breitete sich dann nicht nur in Syrien, sondern auch im Irak aus. Sie haben ja auch diese Grenze dann eingerissen und den Islamischen Staat ausgerufen. Und was wir dann beobachteten, ist, sie haben eigentlich immer mehr Land eingenommen. Und wenn man, damals wurden ja auch immer so Landkarten veröffentlicht, wer kontrolliert was in Syrien, im Irak. Und das meistens, dieses Territorium vom IS wurde so schwarz eingefärbt und es breitete sich immer weiter aus. Und das war 2014 und dann passiert das, ja, was eigentlich hätte nie passieren dürfen, dass der IS im Shingal, vor allem von Jesiden bewohnten Shingal-Regionen einfällt. In der Nacht, in der Früh, im 3. August und dann Dorf für Dorf vorgeht und ja, dieser Genozid beginnt. Und das natürlich in Deutschland, wir Jesiden oder alle, die jesidische Wurzeln haben, sofort wussten, was passiert. Und wir haben auch ein Wort dafür, das heißt Ferman. Das ist das Wort, was die Jesiden für Genozid benutzen. Und das kommt aus dem Osmanischen Reich schon.
Also es gibt ein Wort dafür, weil das schon so oft passiert
genau. ist. Genau. Also es haben ja auch andere Gemeinschaften, die Genozid erlitten haben, einen Begriff für ihren Genozid. Also die Armenier zum Beispiel Aged oder Seifo, die Aramäer. Und die Jesiden haben Ferman. Und Ferman heißt eigentlich Befehl, Erlass. Und deswegen, das Wort war sofort da, es war ganz klar, was da passiert. Und auch, das geschah ja alles so vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Also der IS hat das nicht heimlich gemacht, sondern der hat das auch seine Taten gefilmt und auch nach außen propagandistisch verbreitet. Und auch dieses Muster, was wir dann gesehen haben, dieses Ermorden der Männer und der alten Frauen und die Jungen wurden sozusagen zwangskonvertiert und auch dann als Kindersoldaten missbraucht und die Frauen versklavt und vergewaltigt. Das ist auch ein Muster, was wir in den anderen Jahrhunderten gesehen haben. Mhm. Also ich habe das natürlich auch in den Nachrichten gesehen. Es war irgendwie auch in den Deutschen, es war in den Kurdischen. Es war wie so von einem Tag auf dem anderen, als das passiert ist. Es gab einen davor und es gab einen danach.
Hast du das zusammen mit deiner Familie verfolgt? Habt ihr das irgendwie zusammen durchgestanden oder wie habt ihr das mitgekriegt?
Also ich kann mich erinnern, dass wir saßen vor dem Fernseher, also war ich bei meiner Familie, also weil man war hilflos. Man hat zugeschaut, wie die da einfallen und niemand sie aufhält. Wir waren auch in Kontakt mit unseren Verwandten, die es geschafft haben. Die hatten Gott sei Dank Autos aus Shingal, die haben es geschafft, ja, da rauszukommen. Das haben nicht alle geschafft, also man war hilflos und hat zuschauen. Man konnte nichts anderes außer zuschauen.
Wie ging es dir dabei oder wie kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, also es war so ein bisschen auch so einerseits, da passiert jetzt etwas, was hätte nie passieren dürfen. Und andererseits diese Verfolgungsgeschichten, die in der Familie so erzählt wurden. Und ich als Kind immer so ein bisschen dachte, das ist das tiefe Mittelalter, in dem meine Großeltern aufgewachsen sind, obwohl es natürlich nicht Mittelalter war, aber so ungefähr. Und ja, es war wie so, als wäre diese Vergangenheit, auch weil diese Verfolgung, diese Art der Verbrechen, wie aus den Erzählungen war, als würde diese Vergangenheit wieder Gegenwart werden. Mhm. Und das war ein Schock auf eine Art.
Mhm. Du warst damals so Anfang 20, du hast auch studiert in Leipzig. Also eigentlich warst du so eine junge Studentin mit so einem, in Anführungsstrichen, ganz normalen Studentenleben in Deutschland. Wie hast du das zusammengekriegt?
Ich weiß es eigentlich immer noch nicht. Also 2014 selbst waren wir auf den Demonstrationen. Also meine Schwester zum Beispiel war auch in Hannover damals auf Demonstrationen. Wir waren vor allem am Anfang Jesiden und die Leute sind da zusammengebrochen. Also sowas habe ich auch.
An den Demonstrationen sind
ja,
die Leute
Die sind zusammengebrochen. Manche hatten Verwandte, von denen sie dann nichts mehr gehört haben. Es war einschneidend und ja, dann habe ich studiert und ganz normal, ja, bin in die Uni gegangen und so weiter. Es war aber natürlich schon so, also das Leben hat so diese Selbstverständlichkeit verloren, weil während ich studiert habe und mit meinen Freundinnen Kaffee getrunken habe oder in der Mensa saß, was weiß ich alles, waren halt jesidische Frauen in IS-Gefangenschaft. So. Mhm. Also das ist natürlich auch klar. Also diese Gleichzeitigkeit von wieso man gehört zu einer Gruppe, aber man ist in Sicherheit. Aber im Kopf ist man sehr viel woanders.
Mhm. Und muss das trotzdem irgendwie so beides aushalten, weil es sind ja auch, also ja. Es ist ja beides Realität in dem Sinn.
Ja.
Ja. Du hast dich dann später dazu entschieden, auch selber wieder dorthin zurückzureisen, wo all das passiert ist, mit Überlebenden zu sprechen, zu recherchieren. Daraus ist das Buch entstanden. Gab es irgendwie einen bestimmten Moment, wo du irgendwie für dich entschieden hast, so, das ist das, was ich machen kann, das ist das, was ich machen will? Oder war das eher so ein kontinuierlicher Prozess?
ich habe es nicht so geplant. Sogar noch vor dem Genozid habe ich mit dem ersten Roman angefangen. Und es geht voll viel da drin um Erinnerung und wie erinnert man angesichts einer Katastrophe. Es ist Fiktion, aber es ist das Dorf zum Beispiel, ist das Dorf, von wo meine Großeltern, also in Nordostsyrien gelebt haben, wo mein Vater aufgewachsen ist. Und es geht um so eine kurdisch-jesidisch-deutsche Familie und auch vom in Deutschland sein und diese Katastrophe aus der Ferne zu sehen und viel um Erinnerungen und wie das sich verändert angesichts des Genozids. Also wie diese Nebensächlichkeit des jesidischen Lebens, dieses, was für mich so als Kind, so meine Oma steht jeden Morgen auf und hat ihr jesidisches Morgengebet. Mhm. Es war halt irgendwie so immer selbstverständlich. Mhm. Wie das natürlich nochmal so dieses jesidische Leben eine andere Bedeutung bekommen hat nach dem Genozid.
Ja.
Und dann 2018 bin ich nach Kurdistan geflogen in irgendeiner relativ spontanen, ich weiß es nicht. Ich habe einfach Flüge gebucht. Eigentlich wollte mein Vater mit, der konnte dann nicht. Und ich bin zu Verwandten nach Slemani gegangen. Das war 4 Jahre nach dem Genozid. Natürlich wusste ich, also es ist immer etwas, man weiß, wohin man fährt. Aber gleichzeitig ist es etwas anders, wenn man dann vor Ort ist. Und 2018 war dieser Genozid überall präsent. Einerseits natürlich, weil ich bei meinen jesidischen Verwandten war, klar. Andererseits auch, man konnte nicht durch diese kurdische Autonomieregion fahren, ohne dass man die Spuren gesehen hat. Weil überall waren diese riesigen IDP-Camps, diese Zeltstädte, wo die jesidischen Überlebenden des Genozids alle untergebracht waren.
Die Flüchtlingscamps,
genau, die
Zeltlager.
Sind riesig. Ja. Und die Landschaft, das sind teilweise, es gibt natürlich gebirgige Gegenden in Kurdistan, aber gleichzeitig gibt es auch so flache Wald, wo man so weit schauen kann. Und das waren diese riesigen Camps. Und dann gab es noch die inoffiziellen Camps. Das waren einfach Zelte irgendwo in der Landschaft. Dann gab es noch die ganzen Rohbauten, wo die Jesiden untergekommen sind. Das waren einfach Häuser, wo es keine, manchmal gab es nicht mal irgendwie Wände. Und da wurde mit so Planen so ausgekleidet. Und da haben die gelebt.
Also eigentlich so und, Baustellen von noch nicht fertiggestellten, ja, Häusern, wo aber die Menschen halt rein geflüchtet sind, weil sie nichts Besseres hatten.
Genau, ja. Okay. Und das war 2018 noch so. Also es war überall, es war nicht zu übersehen sozusagen.
Ja.
Und gleichzeitig auch war der IS noch nicht ganz militärisch besiegt. Es war noch angespannt, auch in Kurdistan, weil der IS ja auch gedroht hat, mehr oder weniger in Kurdistan einzufallen. Und überall waren diese Checkpoints zum Beispiel. Mhm. Also das war 2018 so. Und dann war ich halt bei meinen Verwandten und dann sind wir auch zu den Verwandten, die aus Shingal geflohen sind, gegangen.
Aber da, also bei deiner ersten Reise 2018, da hattest du noch nicht so den Plan im Kopf, was du da genau machen willst. Das war einfach mal Verwandte besuchen, schauen, wie das ist.
Genau. Und dann aber war das aber so, dass man die ganze Zeit, wie gesagt, diese Camps zum Beispiel gesehen hat oder dass meine Verwandten auch Freunde in den Camps besucht haben und ich dann mitgegangen bin.
Mhm.
Und es war auch ein Ausnahmezustand 2018 noch. Also es war, ja, das war extrem. Also diese Zeltstädte, das sind wirklich so diese blauen UNHCR-Planen.
Mhm.
Die Menschen, die haben da in diesen Zelten gelebt. Die leben teilweise immer noch in Zelten. Also es war auch schockierend auf eine Art, weil es waren sehr viele sehr, sehr, sehr traumatisierte Menschen. Also es waren Menschen da, wo noch nur noch die halbe Familie übrig ist. Die Töchter haben, die in Gefangenschaft geraten sind. Das waren Kinder, die als Kindersoldaten vom IS gezwungen wurden zu kämpfen. Es gab auch keine Privatsphäre, keinen Schutz, sondern nur diese Zelte. Es hatte irgendwie eine Perspektivlosigkeit. 10 Jahre haben die Menschen teilweise in diesen Camps. Es sind Kinder, die kennen kein Leben in einem Dorf, kein Leben in einem Haus. Die kennen nur diese Camps. Das fand ich erschütternd. Und halt auch, also das, was sie gesagt haben, manche, die traumatisiert sind, die dann Albträume haben, man hört die nachts schreien. Es gibt viele Suizide auch in diesen Camps. Und so war die Situation, ja, also trostlos und erschreckend auf eine Art. Und dann habe ich, als ich da war, gedacht, ich kann jetzt nicht dann wegfahren ohne was. Ich muss da irgendwie davon schreiben, ich muss irgendwie davon erzählen. Und dann habe ich aber angefangen, schon parallel so ein bisschen zu recherchieren. Und wollte erst eine Reportage machen, ganz klassisch. Und dann habe ich gemerkt, ich kann aber irgendwie das nicht. Das Ausmaß ist irgendwie viel größer. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und weiter zu recherchieren und bin öfters hingefahren. Und so kam das dann, dass ich darüber dieses Buch geschrieben habe.
Und dann danach, das beschreibst du ja auch in deinem Buch, hast du mehrmals irgendwie versucht, zusammen mit deinem Vater nach Shingal zu reisen. Warum wolltest du denn unbedingt dahin?
Ja, weil das ist das jesidische Hauptsiedlungsgebiet. Das ist der Ort, wo dieser Genozid passiert ist, sozusagen. Das sind die Orte der Verbrechen. Und ich wollte es mit eigenen Augen sehen, um darüber auch schreiben zu können. Ich wollte auch sehen, wie sieht es heute aus? Wie ist die Situation jetzt? Und genau, wir sind zu unseren Verwandten dann gefahren, 2022 nach Shingal, nach Senune, in einen Ort neben dem Gebirge.
Und wie war das dann, als ihr angekommen seid?
Ja, wir sind tatsächlich, also im Dunkeln, weil man von Bagdad, Mosul über 100, ich weiß nicht, ich habe es nicht mehr gezählt, Checkpoints von diesen ganzen Milizen musste und auch da immer verhört wurde. Es hat ewig gedauert, bis wir ankamen. Und dann haben wir uns unsere Verwandten da aufgegabelt und wir sind durch Shingal gefahren und es war dunkel und man hat nichts gesehen und man hat nur diesen Autoscheinwerfer gesehen und diese holprige Straße und dann sind wir gefahren durch komplett Dunkelheit. Und wenn ich dann auf Google Maps gesehen habe, habe ich gesehen, dass da eigentlich riesige Ortschaften sind. Mhm. Die waren aber alle zerstört und kein Mensch war mehr da. Also das war schon so der erste Eindruck von Shingal, diese Dunkelheit, wo aber eigentlich Licht sein müsste, sozusagen. Und dann sind wir halt dort angekommen und auch am nächsten Tag zum Beispiel, also dieses Ausmaß der Zerstörung, also ganze Orte, die riesig sind eigentlich, Kleinstädte, ein bisschen größere Städte, wo kein Stein mehr auf dem anderen steht, wo man nicht die Straße verlassen durfte, weil noch voll viel vermint ist. Das war so der Eindruck von Shingal und gleichzeitig auch die Massengräber zum Beispiel, die ja dann mitten im Ort waren gleichzeitig.
Das also war so halt wirklich so ein Kriegsgebiet.
Ja, ein Kriegsgebiet ist auch bis heute, also ist im Grunde nicht mehr das Kriegsgebiet, was es war, aber es ist auch nicht Frieden dort. Also auch während wir dort waren, gab es türkische Drohnenangriffe. Es gibt immer wieder, das ist ja auch so ein, selbst wenn Krieg vor oder mehr oder weniger vorbei ist, erfordert das noch Opfer, weil diese Sprengfallen alleine, also die hat man ja nicht von heute auf morgen geräumt. Und da passieren dann Unfälle, ja.
Ja, also es ist nicht vorbei und dann ist es vorbei.
Nee, genau. So. Und was auch krass war, natürlich auch die Jesiden, die da zurückgekehrt sind. Ich meine, die Mörder, das waren ja Nachbarn, das waren ja nicht nur Fremde. Also es gab auch zwar die internationalen Brigaden beim IS, aber es gab auch den Lehrer zum Beispiel, die Kinder unterrichtet hat und sich dann an dem Genozid beteiligt hat. Es gab den Arzt, es gab den Kioskverkäufer. Man kannte sich, also es waren ja nicht Fremde.
Also die Nachbarn aus demselben Dorf oder aus dem Nachbarsdorf.
Genau. Da ist etwas kaputt gegangen, was, glaube ich, auch nicht mehr zu, ja, es gibt dafür keine Reparatur, weil das ist ein grundlegendes Vertrauen, dass halt die eigenen Nachbarn nicht zu Mördern werden, dass es halt dort passiert.
Mhm. Ja. Ja, also beim Genozid geht es ja auch immer um die Frage der gezielten Auslöschung eigentlich einer Gruppe. Bei dir im Buch fand ich erstaunlich, da gab es diese Szene, wo du über deine Schwester schreibst und wo es eben um das Thema Heiraten geht. Und darum, dass wenn man halt irgendwie sicherstellen will, sozusagen, dass die eigene Gruppe überlebt, dass man halt auch untereinander heiraten sollte. Und du hast auch gesagt, es gibt eben diese Heiratsregeln. Ist das für dich ein Thema? Persönlich beschäftigt dich persönlich diese Frage?
Also mich persönlich nicht, also es gibt, aber natürlich, man muss sich ja irgendwie dazu verhalten. Mhm. Natürlich, wenn man in diesen jesidischen Strukturen, in diesen Herkunftsgebieten lebt, wo halt alle Dörfer außenrum jesidisch sind,
dann
wo man
trifft man auch andere.
Genau, mit Jesiden in einer Klasse. Da gibt es auch natürlich Tragödien, wenn dann sich Leute verliebt haben von unterschiedlichen Kasten, weil es gibt ja auch noch ein Kastensystem. Mhm. Also es ist, wie es ist und das ist auch sehr schwierig teilweise. Mhm. Ich finde es, also für mich ist es jetzt nicht, also ich struggle nicht damit, aber was ich, also es gibt nochmal eine andere Sache, das hat dann wieder was mit dem Genozid zu tun. Und das betrifft jetzt nicht Deutschland, sondern es betrifft den Irak in diesem Fall. Das ist ja auch durch die jesidischen Frauen, die in der Gefangenschaft vergewaltigt wurden, Kinder gibt aus diesen Vergewaltigungen. Und es ist bis heute leider so, dass diese Kinder nicht anerkannt werden. Das hat einerseits mit Irak und Syrien zu tun, dass da ja islamisches Recht, Familienrecht
ist. Also von der jesidischen Gemeinschaft nicht anerkannt oder von wem nicht anerkannt?
Von beides. Also einerseits nach dem islamischen Recht, auch im Irak, gelten die als Muslime, weil die Religion nach dem Vater geht. Und die jesidische Gemeinschaft erkennt die aber auch nicht an, diese Kinder. Aber für die Realität der Frauen ist es halt so, dass sie die Wahl haben, entweder teilweise bei den Täterfamilien zu bleiben und bei ihren Kindern oder ihre Kinder zurücklassen und in die jesidische Gemeinschaft zurückkehren können. Mhm. Also sie müssen sich sozusagen zwischen ihren Kindern und ihrer Gemeinschaft entscheiden. Und das ist eigentlich brutal. Diese Frauen, denen das Schlimmste angetan wurde, was man sich vorstellen kann, verschleppt worden, vergewaltigt, misshandelt auf brutalste Weise, dann haben sie Kinder bekommen und jetzt sind sie immer noch nicht frei in ihren Entscheidungen. Mhm. Genau, und dafür bräuchte es zum Beispiel auch eine Reform.
Ja. Ja, dass die Möglichkeit einer Rückkehr überhaupt bestehen würde.
Genau, genau. Ja. Und das ist wirklich, also das ist auch, als ich da war, habe ich das erzählt bekommen öfters mal, da sind Frauen, die dann aus der Gefangenschaft zurückgekehrt sind und die das nicht ertragen haben, von ihren Kindern getrennt zu sein und dann wieder zu den Tätern zurückgekehrt.
Also wieder zurück in die Gefangenschaft.
Ja, okay. Genau, das ist die Situation, in der, oder es gibt manche Kinder, die dann in Waisenhäuser gegeben wurden und so weiter. Also es ist sozusagen diese Wunden, die 2014 hinterlassen, die setzen sich fort, vermutlich über Generationen.
Mhm. Also eine Art von gesellschaftlichem Gesamttrauma, das sich dann irgendwie auch über Generationen hinweg immer weiter fortsetzt. Bezeichnest du dich selber als jesidisch, als Jesidin? Oder inwiefern spielt das jetzt in deine Identität mit rein?
Ja, das ist eine gute Frage. Also eigentlich ist es, wenn man einen jesidischen Vater und eine jesidische Mutter hat, also das sind eigentlich die Regeln bis jetzt. Andererseits bin ich mit diesen Geschichten und dem jesidischen Teil der Familie auch aufgewachsen. Genau, und deswegen, also ich kann die Frage, glaube ich, für mich selber nicht beantworten. Ich würde sagen, also ich sage immer jesidisch, kurdisch, deutsch, das ist so diese Bindestrich-Identität. Das trifft alles zu und also ich beharre nicht auf außer jemand will es einem absprechen, dann schon. Aber sonst beharre ich nicht drauf. Genau, aber es ist vielleicht weniger sozusagen, wie man sich selber so bezeichnet, sondern das ist natürlich etwas, was einen zu dem Menschen macht, der man ist. Also diese Erfahrung, zum Beispiel 2014 oder was bedeutet es, seine Verwandten aus einem Kriegsgebiet rauszuholen? Was bedeutet es, mit einer Großmutter, die, nachdem sie geflohen ist, diese Geschichte von ihrem Vater, der ja ermordet wurde, weil er Jeside war, und die hat also vor uns vor lange nicht darüber gesprochen. Und als sie aber dann selber wieder geflohen ist, also auch nicht das erste Mal in ihrem Leben, hat sie dann in Deutschland ganz viel davon gesprochen, von ihrem Vater. Also dass er ja ermordet wurde und sie hat dann immer gefragt, warum hat man das gemacht? Ja, natürlich macht das was mit einem. Mhm. Das ist vielleicht das Prägende, würde ich sagen.
Also vielleicht diese Geschichte, die Kultur, die ja ursprünglich so auf einer Religionszugehörigkeit, die daherkommt und dann doch wieder so weit dann ins Hier und Jetzt mit reinspielt, dass es dann doch wieder so eine große Identitätsfrage wird irgendwie.
Ja, obwohl so Identitätsfrage ist es, also ist es.
Oder so, dass es die eigene Identität halt doch wieder zu so prägt.
Ja, das auf jeden Fall, genau, ja. Was natürlich mit aber auch reinspielt, ich glaube, dass für alle Jesiden natürlich das Jesidischsein ist ja untrennbar mit dieser Verfolgungsgeschichte auch verbunden. Und das ist ja auch vielleicht die Tragik auch, was diese jesidische Identität betrifft. Also das ist natürlich, man hat diese jesidische Identität angesichts dieser Auslöschung durch den IS. Aber gleichzeitig natürlich, also als ich dort war, 2018, 2019, 2022, wir waren zum Beispiel auch das ist eine der schöneren Sachen. Also wir waren ja in Lalisch zum Beispiel, in diesem Heiligtum auch. Mhm. Dieses jesidische Heiligtum. Und das ist ein, finde ich, eines der schönsten Orte, an denen ich je war, weil es ist ein Dorf in einem Tal, in der autonomen Region Kurdistan. Es ist, wie wenn man sich so das zentrale Heiligtum vorstellt, es ist nicht imposant, also es ist nicht irgendwie besonders groß und man hat so Ehrfurcht davor, sondern es ist einfach in einem Tal ein sehr idyllisches, schönes Dorf. Da sind dann in den Hängen so Bäume und da gibt es dann so ganz viele Treppen und Dächer, wo dann die Menschen, also wir waren auch bei Jemai, das ist so ein Versammlungsfest im Oktober und dann kommen die Jesiden traditionell zusammen aus eigentlich allen Himmelsrichtungen und auch aus der Diaspora. Da wird dann zusammen gegessen und es gibt verschiedene Rituale. Man hat auch sehr viel Spaß. Also es wird auch, die Leute feiern auch. Und da waren wir zum Beispiel und dann ist es ist ein sehr lebendiger Ort. Und man sitzt dort, man isst, man unterhält sich. Also es ist irgendwie schön dort so. Aber auch nicht so einschüchternd. So, das hat mir, ja.
Also hast du dich dann da zugehörig gefühlt?
Ja, dann schon, ja, ja, ja. Es gibt schöne Aspekte, also von der jesidischen Religion oder Bräuche, die ich schön finde. Also zum Beispiel eins, was meine Oma immer in jeden Morgen bei ihrem Morgengebet, erstmal für alle anderen, dann für die Jesiden, hat sie so gebetet. Also erstmal für alle anderen. Also so, das sind so Dinge, die ich schön finde daran, ja.
Ja. Ja. Ronja, ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar geht jetzt noch mal ein bisschen auf dieses Identitätsding hin. Aber also du bist ja in Deutschland geboren und aufgewachsen. Aber eben, du hast diese ganze Familiengeschichte, auch diese Traumata eigentlich mitbekommen im Rucksack. Ich nehme jetzt an, viele deiner deutschen FreundInnen haben das nicht so. Mhm. Wie unterscheidet dich das jetzt von denen?
Also ich habe auch Freunde, die da sehr viel Anteil genommen haben, ehrlich gesagt, so als das passiert ist und mit denen ich auch viel darüber gesprochen habe. Also für viele ist es, glaube ich, etwas, was damals 2014 passiert ist, das irgendwie weit weg ist. Ich meine, der Shingal ist jetzt nicht irgendwie so eine zentrale Region, die irgendwie ständig eine Rolle gespielt hat in den Nachrichten. Ich glaube, die Leute haben ja noch nie davon gehört. Und auch von den Jesiden hat man, ich meine, wenn man in Deutschland lebt, hat man vielleicht davon, vielleicht aber auch nur davon gehört. Und das ist so weit weg gewesen. Aber wenn man natürlich so einen Bezug dazu hat, familiär, dann ist es natürlich nicht weit weg. Und das ist, wenn die Leute, die man auch in diesen Nachrichtenbildern sieht, dann so gekleidet sind wie die eigenen Verwandten auch, dann ist es etwas, es macht was natürlich mit einem. Man ist dann natürlich Teil der Gruppe, also weil das halt immer so selbstverständlich. Und das 2014 hat natürlich auch gemacht, so, wir sind, also wir, ich habe wir gedacht, wir sind von der Auslöschung bedroht jetzt. So, also diese Identität kommt dann auch auf so eine brutale Weise. Ja, und was unterscheidet?
Also vielleicht jetzt auch diese Nähe, weil wenn man das selber nicht hat, das kann man ja nicht nachvollziehen, wie das ist.
Genau, das kann man vielleicht nicht nachvollziehen, das denke ich, ja. Also das ist halt dann einfach weg und abstrakt. Und ich glaube auch diese Reisen dorthin und diese Recherchen ist natürlich etwas, was natürlich den Blick auf die Welt total verändert. Also wenn man sieht halt immer wieder, diese, was Nachbarn antun können und wozu Menschen fähig sind, das ist natürlich, das stellt vieles in Frage eigentlich. Also so komplett, ja, wenn die Katastrophe eigentlich eingetroffen ist. Also weil davor ist es irgendwie so, ich meine, das haben auch die Leute selber nie gedacht. Also die Leute, mit denen ich gesprochen habe, niemand von denen hätte gedacht, dass sie jemals als Flüchtlinge das Land verlassen müssen, dass sie irgendwann auf Hilfe angewiesen sind, weil sie hatten ja ihre Ländereien, sie hatten Gärtnereien, sie hatten ihre Häuser, Ausflüge in die Berge, was weiß ich. Sie hatten ihr Leben und dann war das auf einmal vorbei und sie hätten nie gedacht, dass das passieren wird. Und natürlich auch selber da aus der Diaspora, wir hätten ja auch nie geglaubt, dass das wirklich, also dass es wirklich eintreten wird. Genau, und das, glaube ich, so Gewissheiten werden dann in Frage gestellt.
Also so ein bisschen, dass sogar das Unvorstellbare halt passieren kann.
Ja. Also komplett mal, ich glaube, komplett der Blick auf die Welt hat sich bei mir einmal gedreht.
Ronja Ottmann, vielen, vielen Dank für das Gespräch, für deine Offenheit. Dankeschön.
Ja, danke dir.
Das war's für diese Woche mit NZZ Megahertz. Mein Name ist Alice Grosjean. Schön, habt ihr bis hier zugehört und wir hören uns wieder nächste Woche. Tschüss.